Das Evangelium neu entdecken. Mit dieser Predigtreihe haben wir also im August gestartet, heute Teil 2, warum sind die Dinge so daneben gelaufen? Warum eigentlich diese Predigtreihe, das Evangelium neu entdecken? Nun, wir haben gesagt, das Evangelium soll unsere DNA sein. Also das, was die grundlegende Struktur bildet, aus der sich dann die Identität all unserer Zellen und Kreise, unserer Gruppen und Aktionen und Beziehungen speist und was da eben draus wächst. Deshalb das Evangelium wieder neu entdecken. Damit wir mehr und mehr eine Gemeinde sind und werden, die in allen Fasern ihrer Existenz vom Evangelium geprägt und ausgerichtet und bevollmächtigt ist. Wir haben gesagt beim letzten Mal, das Evangelium hat Kapitel, in denen man es vielleicht verstehen oder erklären kann. Und beim ersten Kapitel hatten wir uns damit beschäftigt, mit der Frage, wo kommen wir eigentlich her? Und haben Gott entdeckt, Gott als Gott der Beziehung, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, in dessen Namen wir diesen Gottesdienst auch feiern, also ein Gott, der schon bevor die ganze Welt geschaffen wurde, ein Gott war, der Beziehung und Liebe gelebt hat, wo Liebe zum eigentlichen Kern seines Wesens gehören. Und der aber, weil es eine Liebe ist, die aus sich herausgeht, diese Welt geschaffen hat und uns Menschen und uns dazu einlädt und dafür bestimmt hat, Teil dieser Liebesbeziehung zu sein. Das sind eigentlich super Startvoraussetzungen. Und die Frage stellt sich, wie ging es weiter? Und damit sind wir beim zweiten Kapitel angekommen. Warum sind die Dinge so daneben gelaufen? Denn wir brauchen nur die Zeitung aufschlagen, dann wissen wir, so wie es am Anfang mal war und gedacht war, ist es heute nicht mehr. Also was ist eigentlich passiert? Warum sind die Dinge so daneben gelaufen? Und die Frage, die dahinter steht, ist, was ist Sünde? Zurück also zu den Quellen. Zurück dahin, wo der Fluss der Geschichte begonnen hat. Und wir starten damit in 1. Mose 3, also auf den ersten Seiten der Bibel. Und diesen Predigttext werden wir nun hören und das mit ein paar verschiedenen Rollen. Alle, die mitmachen, bitte ich jetzt nach vorne. Die Schlange war das Klügste von allen Tieren des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie fragte die Frau:
Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen?
Natürlich dürfen wir sie essen, nur nicht die Früchte von dem Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt, esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben.
Die Schlange sagte:
Nein, nein, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist.
Die Frau sah den Baum an. Seine Früchte mussten köstlich schmecken. Sie anzusehen war eine Augenweide und es war verlockend, dass man davon klug werden sollte. Sie nahm von den Früchten und aß. Dann gab sie auch ihrem Mann davon und er aß ebenso. Da gingen den beiden die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott der Herr durch den Garten ging. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Aber Gott rief nach dem Menschen:
Wo bist du?
Der antwortete:
Ich hörte dich kommen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Da habe ich mich versteckt.
Gott fragte:
Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen?
Der Mensch erwiderte:
Die Frau, die du mir an die Seite gestellt hast, gab mir davon, da habe ich gegessen.
Gott, der Herr, sagte zur Frau:
Was hast du getan?
Sie antwortete:
Die Schlange ist schuld. Sie hat mich zum Essen verführt.
Da sagte Gott der Herr zur Schlange:
Verflucht sollst du sein wegen dieser Tat. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen, dein Leben lang. du allein von allen Tieren. Und Feindschaft soll herrschen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Nachkommen und den ihren. Sie werden euch den Kopf zertreten und ihr werdet sie in die Ferse beißen.
Zur Frau aber sagte Gott,
ich verhänge über dich, dass du Mühsal und Beschwerden hast. Jedes Mal, wenn du schwanger bist und unter Schmerzen bringst du Kinder zur Welt. Es wird dich zu deinem Mann hinziehen, aber er wird über dich herrschen.
Und zum Mann sagte Gott,
weil du auf deine Frau gehört hast und mein Verbot übertreten hast, gilt von nun an, deinetwegen ist der Acker verflucht. Mit Mühsal wirst du dich davon ernähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln werden dort wachsen. Und du wirst die Pflanzen des Feldes essen. Viel Schweiß musst du vergießen, um dein tägliches Brot zu bekommen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du gekommen bist. Ja, Staub bist du, und zu Staub wirst du wieder werden.
Soweit der Text. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Ja, und das ist fast sinnbildlich. So wie die hier vorne jetzt gehen müssen, so mussten eben auch Adam und Eva den Garten verlassen, in den Gott sie gesetzt hatte und für den er sie eigentlich bestimmt hatte. Was hier passiert, das ist eigentlich unglaublich. Adam und Eva ging es vorher nämlich prächtig. Es könnte gar nicht besser sein. Es war ein wunderbarer Garten, in den Gott sie gesetzt hatte, in dem sie leben durften und den sie gestalten durften. Es war alles perfekt. Sie hatten mehr als genug. Gott hatte ihnen gesagt, von allen, wirklich von allen Früchten, die es hier gibt, dürft ihr essen. Nur der eine Baum nicht, dieser eine einzige. Sonst von allem, alles ist euch gegeben zur Nahrung, zum Essen, zum Gestalten, zum Genießen. Also mehr als 999 verschiedene Früchte, mehr als genug. Was ließe sich daraus nicht alles machen? Tolle Obstsalate, Cocktails und so weiter. Nur einen eben nicht. Das heißt, wenn wir uns das vor Augen führen, Gott gibt nicht nur das Nötigste, er gibt überreich, viel, viel mehr, große Abwechslung, bunte Farben, verschiedenste Geschmäcker, perfekt. Was nimmt Gott ihnen? Nichts Substanzielles. Eigentlich gar nichts. Wenn du von 1000 verschiedenen Dingen nur eine nicht nehmen darfst, hast du immer noch viel, viel mehr, als du brauchst. Gott nimmt ihnen nichts. Vielmehr scheint es, dass dieser eine Baum, von dem sie nicht essen durften, für sie wie ein Gradmesser war. Und zwar wie der Punkt, an dem sie messen konnten, wie ihre Beziehung zu Gott war. Eine Beziehung der Treue und des Vertrauens oder Abkehr von ihm. Das konnten Adam und Eva an diesem einen Baum im Grunde feststellen. Schlimm, dass gerade das Verbotene so sehr zieht, dass es so interessant ist. Also wir erleben das ja auch mit unserer Julin. Die Steckdosen sind oft sehr interessant für sie. Sie weiß eigentlich gut, dass sie da nicht hingehen soll. Oder die Knöpfe am Herd. Manchmal geht sie in die Küche, zeigt sie drauf und sagt, nein, nein, nein. Weil sie weiß, dass sie da nicht hin soll. Und bald darauf, klack. Das ist immer das Interessanteste. Das ist echt ein Ding. Bisher war es Adam und Eva überhaupt nicht schwer gefallen. Es war überhaupt kein Problem gewesen, weil sie so viel anderes hatten. Doch da tritt jemand auf, die Schlange, der Teufel. Und seine ersten Worte, ich habe nochmal auf den Anfang jetzt zurückgeschaltet, seine ersten Worte, die wir von ihm in der Bibel lesen, charakterisieren seinen gesamten Charakter. Was sagt er? Er sagt, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Was für eine Frage von hinten herum. Meine Güte. Nein, natürlich nicht. Der Teufel verdreht hier und zwar komplett. Und das durch eine Frage. Das ist ziemlich hinten rum und das verleitet. Hier dreht er Gott die Worte im Mund herum und behauptet suggestiv das komplette Gegenteil. Na, Gott hat euch anscheinend alles vor Augen gemalt und ihr dürft nichts davon genießen, nicht wahr? Nicht wahr? Gott möchte euch den Spaß am Leben nehmen. Das, was richtig gut ist, das enthält er euch vor. Ist es nicht so? Am Anfang ist Eva noch standhaft und sagt, nee, Augenblick mal, das ist eigentlich anders. Wir dürfen alles, bis auf den einen Baum. Aber nun bohrt die Schlange ihren Stachel noch tiefer. Und sie sagt, als Eva meinte, wenn sie von dieser Frucht nimmt, würden sie sterben, da sagt die Schlange, nein, so ist das nicht. Ihr werdet bestimmt nicht sterben. Gott will euch eben nur das Allerbeste vorenthalten. Der Teufel verdreht, täuscht und lügt. Seine griechische Bezeichnung ist Diabolos. Und das bedeutet wörtlich übersetzt Durcheinanderwerfer. Das ist genau sein Charakter. Er wirft die Dinge durcheinander. Und das wirft auch in Adam und Eva einiges durcheinander. Es verwirrt und es lockt. Wird auf einmal interessant. Und führt zu dem verhängnisvollen Schritt von Adam und Eva. Nicht nur von Eva, von beiden. Zu Beginn der Schöpfung war der Mensch noch in enger und direkter Verbindung mit Gott. Hier symbolisiert durch die beiden Hände, die sich so gut wie berühren, die aufeinander ausgerichtet sind. Doch mit dem Sündenfall streckt der Mensch seine Hand in eine andere Richtung aus. Anstatt zu Gott hin, zieht er seine Hand zurück und sie geht nun in Richtung, in die andere Richtung, und zwar in Richtung der verbotenen Frucht. Er zieht die Hand von dem vertrauensvollen Verhältnis zu Gott zurück und streckt sie zu etwas anderem aus, das ihm besser erscheint. Die Folgen davon sind gravierend. Im Verhältnis zu mir, im Verhältnis zu meinen Mitmenschen und im Verhältnis zu meiner Umwelt. Was lesen wir, von was haben wir gehört in den Zeilen, die eben vorgetragen wurden? Dass von Scham die Rede. Auf einmal müssen sie sich irgendwie Feigenblätter davor heften. Dass von Angst die Rede. Gott ruft und sagt, Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Und Adam sagt, ich habe mich versteckt, weil ich hatte Angst vor dir. Auf einmal kommt Angst in dieses Verhältnis rein und Angst, die ihn erfüllt. Das hat es vorher nicht gegeben. Verhältnis zu Mitmenschen, Entfremdung kommt da rein. Wir lesen in diesen Zeilen aus diesem Kapitel, dass das Verhältnis der Geschlechter auf einmal ein bisschen schwierig wird, das Verhältnis von Frau und Mann. Wir lesen aber auch davon, wie sich die Menschen gegenseitig beschuldigen. Als Gott fragt, Adam, warum hast du davon genommen? Da sagt er, ja, schuld bin ich eigentlich nicht, weil es war eigentlich die Frau und die hat mich dazu verführt und eigentlich liegt es ja an ihr, nicht wahr? Hat es die nicht gegeben? Aber es ist völlig klar, Adam hat den Schritt auch gemacht. Aber was durch dieses gegenseitige Beschuldigen reinkommt, ist ein Abstand zwischen den beiden. Das fühlt sich ja völlig blöd an für die Frau, wenn Adam sie nun so wegschiebt. Und da, wenn jemand weggeschoben wird, ist Abstand dazwischen. Das heißt, Entfremdung im Miteinander. Aber nicht nur das, es hat auch körperliche Folgen. Hier ist von Schmerzen die Rede. Schmerzen bei der Frau, bei der Geburt. Aber Schmerzen kann man noch grundsätzlicher sehen. Krankheit kommt dazu. Nicht nur für die Frau, auch für die Männer. Anstrengung. Arbeit gab es vorher schon, gehört zur Schöpfung dazu, ist eigentlich etwas Gutes, positiv gestalten. Und wir merken etwas davon, weil manchmal macht Arbeit echt Spaß. Aber Arbeit ist seit dem Sündenfall immer auch hiermit verbunden, mit Anstrengung, mit Schmerz, mit Herausforderung. Es ist nicht mehr leicht, es geht nicht alles leicht von der Hand, es kommt was dazwischen und auf dem Acker wachsen Dorn und Disteln. Nicht nur Schmerzen kommen dazu, sondern auch der Tod. Es ist Adam gesagt, vom Staub bist du genommen und das ist jetzt neu, zu Staub musst du werden. Hier kommt der Tod rein, Vergänglichkeit. Was Gott gesagt hat, traf zu. Das heißt, all das, was wir in uns selbst an Leiden erleben oder in unserer Welt als Leiden erleben, im Miteinander oder wenn ich in die Zeitung gucke, auf der ganz großen Ebene, all das, was auf dieser horizontalen Ebene an Leiden diese Welt kennzeichnet, hat ihren Ursprung hier genommen. Aber all das Leiden, was ich auf dieser horizontalen Ebene in mir, in meinem Verhältnis mit meinen Mitmenschen und in der Zeitung für die ganze Welt sehen kann, ist eigentlich nicht die Ursache des Problems, sondern nur das Symptom. Die Wurzel liegt tiefer. Das Grundproblem ist nicht, dass wir miteinander auf einmal so schwierig klarkommen und dass wir gucken müssen, wie wir das lösen können, sondern die Wurzel des Problems ist meine Beziehung nach oben. Ist die Beziehung nach oben, die der Mensch gekappt hat. Das ist das eigentliche Problem. Dass Adam und Eva den Schritt von Gott weggemacht haben, das war der erste Schritt, der zu dem hier geführt hat. Sie hatten sich dazu entschlossen, jemand anderem mehr zu vertrauen als ihrem Schöpfer. Und an diesem Baum mit diesen Früchten konnten sie es am besten messen, wem sie vertrauten. Ihm, Gott oder jemand anderem, sich selbst. Und die Bibel nennt gerade diesen Schritt weg von Gott zu etwas anderem nicht nur Abkehr, sondern Sünde. Wir sprechen vom Sündenfall, weil seit diesem Schritt der Sünde, der Abkehr, der Mensch und die Welt in einem gefallenen Status lebt. Lass uns da noch ein bisschen tiefer bohren. Sünde, was ist das genau? Ist Sünde das Übertreten eines Gebotes, das Gott gesetzt hat, über das Übertreten einer Ordnung? Ja, schon. Ja, Sünde ist ein Fehltritt, das stimmt. Aber es trifft den Kern der Sache noch nicht komplett. Die Bibel verwendet verschiedene Begriffe zu dem Themenfeld Sünde. Dazu gehören diese beiden hier dazu. Aber was auch dazu kommt, ist der Begriff Zielverfehlung und Ungehorsam. Sünde heißt, der Mensch verfehlt das Ziel, für das er eigentlich geschaffen war. Und wir erinnern uns, dieses Ziel war eigentlich, dass ein Gott, der Gemeinschaft und Liebe ist, den Mensch dafür geschaffen hat, Teil dieser Gemeinschaft zu werden, Teil dieser Liebesdynamik. Doch das findet nicht statt, wo der Mensch sich von Gott abkehrt. Abkehr von Gott, Gottlosigkeit, das sind weitere Begriffe, die die Bibel verwendet, um dieses Themenfeld Sünde zu beschreiben. Und wir können es vielleicht hiermit vergleichen, mit einem Baum. Die Wurzel von Sünde ist, dass der Mensch die Beziehung zu Gott aufkündigt, dass er sich abkehrt von ihm und etwas anderem zukehrt. Er streckt seine Hand nach etwas anderem aus als nach dem Schöpfer. Gottlosigkeit. Und aus dieser Wurzel wächst ein Stamm. Zielverfehlung. Aus dieser Wurzel kann nur wachsen, dass der Mensch sein Ziel verfehlt, nämlich diese enge Gemeinschaft mit Gott einzugehen und zu leben. Und aus dieser Wurzel und dem Stamm kommen dann die einzelnen Äste und Früchte, die sich darin äußern, dass ein konkretes Gebot vielleicht übertreten wird, das Gott eigentlich gegeben hat, um die Liebesbeziehung zu Gott zu stärken und auszuleben. Das heißt, dass ich vielleicht jemand anderen betrüge und so weiter. Natürlich ist das Übertreten eines konkreten Gebotes. Aber es ist eigentlich nur die Frucht von dem, was unten tief sitzt, was die Wurzel ist. Abkehr von Gott. Ich strecke mich nach etwas anderem aus, nach Gewinn oder nach was auch immer. Und das führt ja erst dazu, dass ich jemand anderen betrüge, hintergehe. Es fängt also in unserem Herzen an. Das ist das, worauf Jesus auch verwiesen hat. Im Herzen, darum geht's eigentlich. Und wenn wir uns das hier vor Augen führen, was eigentlich die Wurzel, der Kern vom Thema Sünde ist, dann wird auch deutlich, dass vielleicht nicht alles, was wir so manchmal als Schuld einordnen oder empfinden, auch wirklich Sünde ist. Zum Beispiel, wenn ich mich beim Klavierspielen verspiele. Oder wenn ich einen Text lesen will und ich mich dabei verhaspel. Mag sein, dass das Klavierstück nicht perfekt gespielt wurde oder der Text nicht perfekt oder nicht grammatikalisch richtig dann gelesen wurde. Aber das ist ein Fehler, das ist keine Sünde. Da steht ja nichts zwischen mir und Menschen und mir und Gott. Ich bin nicht perfekt, das ist klar. Aber das wäre doch keine Sünde. Sünde ist, wo ich mich von Gott abkehre und von Menschen abkehre. Und diese Abkehr von Gott nach oben, die hat eben Konsequenzen in unserem Miteinander. Adams Sünde hat Konsequenzen, unsere auch. Ich lese mal Römer 5, Vers 12, ein ganz klassischer Vers dazu. Da heißt es, durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Das ist ein interessanter Vers. Durch die Abkehr von Adam und Eva von Gott ist Sünde und Tod in die Welt gekommen. Was heißt das nun? Das heißt, dass wir seitdem nicht mehr auf neutralem Grund leben. Das ist das Erbe von Adam. Nicht, dass wir, so verstehe ich es zumindest, nicht, dass wir für seinen Fehler mitbezahlen müssten, sondern dass wir seitdem auf einem Gebiet leben, das nicht mehr neutral ist, sondern wir leben auf einem Gebiet, wir leben auf einem Grund, wo Sünde und Tod hineingekommen ist. Ich möchte es mal mit einem Kompass vergleichen. Also ich selbst, ich bin wie ein Kompass und wie eine Kompassnadel. Die ist an sich nicht besonders stark, die ist eher schwach und kann so ein bisschen hin und her wackeln. Und grundsätzlich ist der Kompass dafür gedacht, so wie hier, nach Norden ausgerichtet zu sein. Grundsätzlich sind wir dafür geschaffen, auf Gott hin ausgerichtet zu sein, mit ihm in Verbindung zu leben. Das ist die Grundidee eines Kompasses, das ist die Grundidee unseres Menschseins. Dafür sind wir geschaffen, dass unsere Kompassnadel nach dem Grundmagnetfeld der Erdkugel ausgerichtet ist, nämlich auf Gott hin. Was passiert aber, wenn dieser Kompass in ein anderes Magnetfeld gerät? Wenn ein anderes Magnetfeld dazukommt, dann wird diese Kompassnadel, zack, immer abgelenkt. Denn die Kompassnadel hat diesem anderen Magnetfeld nichts entgegenzusetzen. Sie wird immer weggezogen von ihrer grundsätzlichen Bestimmung. Und ich glaube, das ist das Erbe von Adam, in dem wir leben. Dass der Mensch seitdem von Gott sich entfernt hat und automatisch, wenn er diese Nähe zu Gott verlässt, tritt er in einen anderen Machtbereich ein, in ein anderes Magnetfeld. Mag sein, dass wir als kleine Kompassnadel gewillt sind, auf Gott uns auszurichten. Dass wir sogar sagen können, ja, das, was Gott sagt, ist wirklich gut. Und es ist wirklich das Beste, Gott zu lieben mit aller Kraft, mit allem, was ich bin und den Nächsten zu lieben wie mich selbst. So fasst Jesus Gottes Grundidee für uns zusammen. Und vielleicht sagen wir sogar in unserem Innern, ja, das ist wirklich gut und das will ich. Aber es gibt dieses andere Magnetfeld und selbst wenn es mir vielleicht manchmal gelingt, dann kommt das andere Magnetfeld und zieht mich weg. Es zieht mich in eine andere Richtung. Und das ist ein echtes Problem. Römer 7 sagt, die Sünde wohnt in uns. Die Sünde wohnt in uns. Das verstehe ich so, wie dass wir selbst, so wie wir sind, einfach schwach und kraftlos sind und dass dieses Magnetfeld dazukommt und uns zwangsläufig wegzieht. Es ist eine unausweichliche Situation. Das ist ein echtes Problem. Und das wird deutlich, wenn wir Paulus mit einem Philosophen der damaligen Zeit vergleichen, Epiktet. Paulus sagt in Römer 7, das, was ich nicht will, das tue ich. Und das, was ich will, das tue ich nicht. Vielleicht kennst du das auch, ich kenne das von mir. Das wäre eben in diesem Sinne, ich erkenne, dass es gut ist, Gott zu lieben und den Nächsten, aber wenn ich mich anschaue, dann tue ich manchmal einfach das Gegenteil. Und Epiktet sagt, ja, das kenne ich auch, genauso ist es. Das, was ich will, das tue ich nicht, und das, was ich nicht will, das tue ich. Also da sind Paulus und dieser Philosoph genau auf derselben Ebene. Aber als sie es dann weiter erklären, geht es total auseinander. Und zwar dieser Philosoph Epiktet sagt, aber wenn ich dann richtig drüber nachdenke, wenn ich es wirklich verstandesmäßig durchdrungen habe, dann entscheide ich mich für das Richtige. Und Paulus sagt, nein, leider nicht. Auch wenn ich es verstandesmäßig ganz durchdrungen habe und merke, was ich wirklich will, nämlich diese Beziehung zu Gott und den Nächsten zu lieben, dann kommt trotzdem immer dieser doofe Magnet dazu und zieht mich in Einzelsituationen immer wieder in andere Richtung oder mein Herz grundsätzlich in eine andere Richtung. Ich kann das von mir aus gar nicht. Ich kann das nicht, sagt Paulus. Das heißt, wir sind in einer unausweichlichen Situation, die die Bibel als eine Art Sklaverei bezeichnet. Sklaverei der Sünde und des Todes. Ich komme da aus meiner Kraft gesehen nicht raus. Das ist natürlich ein echtes Problem. Denn es ist nicht nur so, dass wir uns unter unserer Sünde leiden und dass andere unter der Sünde leiden, sondern wir leiden nicht nur unter der Sünde, wir sind auch schuldig aufgrund unserer Sünde. Die Bibel sagt, damit jeder Mund zum Schweigen gebracht wird, die ganze Welt ist vor Gott als schuldig erwiesen. Sünde, haben wir gemerkt, ist vor allem ein Beziehungsverhältnis, das ich aufkündige. Und diese Aufkündigung hat aber dann rechtliche Konsequenzen. Und das ist jetzt der Punkt Schuld. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Diese Schuld muss bezahlt werden. Und das ist nun das Problem des Menschen. Er ist in einer unausweichlichen Situation. Denn seit Adam ist die Sünde und der Tod in der Welt wie ein Magnetfeld, das mich wegzieht. Es ist aber auch eine unentschuldbare Situation. Ich kann nicht sagen, ja, ich kann doch nichts dafür. Denn Adam war das ja und was soll ich denn machen? Sondern der Vers von eben, ich schalte nochmal zurück, der ging weiter ganz unten, denn alle haben gesündigt. Denn alle haben gesündigt. Ich habe das auch bei mir in die Tat umgesetzt. Die Geschichte von Adam ist eigentlich auch meine Geschichte. Und deshalb gilt das, was hier ist. Nun, das ist natürlich eine, wenn man so will, eine recht pessimistische Sicht. Und völlig unangenehm. Und manche Leute sagen, nun, ich bin vielleicht nicht so sehr religiös, aber hey, ich bin doch ein guter Mensch. Meistens zumindest. Und das ist es doch, was zählt. Oder etwa nicht? Ich lebe doch eigentlich ganz gut. Ich möchte ein kleines Beispiel erzählen und damit komme ich dann auch gleich zum Schluss. Um zu veranschaulichen, dass das, was hier steht, so hart es auch ist, denke ich, zutrifft. Glaube ich, ganz fest. Bin überzeugt davon. Also ein Beispiel. Da ist eine Frau, eine arme Witwe. Sie hat nur einen Sohn und voller Liebe zieht sie ihn auf. Als kleiner Junge weint er nachts oft, hat Bauchweh und Zahnweh. Sie ist immer für ihn da und tröstet ihn. Sie trägt ihn Tag um Tag und Nacht um Nacht, wenn er mal wieder schreit und nicht schlafen kann. Sie spielt und lacht mit ihm, sie ermöglicht Ausflüge zum Spielplatz und ins Schwimmbad. Sie stopft ihm seine Hosen, sorgt für eine warme Jacke im Winter und täglich für ein gutes und gesundes Essen, das sie sich manchmal vom eigenen Munde abspart. Und sie lehrt ihn, was wichtig ist im Leben, die Wahrheit zu sagen, hart zu arbeiten, Armen zu helfen. Sie selbst verdient sehr wenig Geld, aber mit ihrem mageren Ersparten und ihrer kleinen Witwenrente unterstützt sie ihren einzigen, so sehr geliebten Sohn in einer Weise, dass er das Studium angehen, durchziehen und schaffen kann. Sie gibt alles. Und schließlich schafft er seinen Doktorabschluss. Wow, was für eine Feier! Doch seine Mutter hat er nicht eingeladen. Überhaupt hat er, seitdem er diesen Abschluss machte, so gut wie nie mehr mit ihr gesprochen. Manchmal, wenn es gerade passt und nichts anderes ist, im Dezember, dann sendet er mal eine kleine Weihnachtskarte. Aber wirklich besucht hat er sie nie wieder. Wenn sie anruft, geht er nicht dran. Ihre Briefe beantwortet er nicht. Ihre Grundsätze, ja, die hat er noch mitgenommen. Er sagt die Wahrheit, er arbeitet hart und er hilft den Armen, die in seiner Straße sitzen. Also, ein guter Mann, oder? Passt doch alles. Hat er die Grundsätze nicht einigermaßen gut umgesetzt? Nein? Warum nicht? Er lebt doch ganz gut. Ich meine, vielleicht nicht perfekt, aber wer ist das schon? Fehlt etwas Entscheidendes? Das heißt, einfach ein, in Anführungszeichen, gutes Leben führen und dabei die Person vergessen, die ihn aufgezogen und liebevoll versorgt und bewahrt hat, die ihn durchgetragen hat mit allem, was sie hatte, das passt nicht zusammen. Wenn wir die Geschichte hören, ich weiß nicht, vielleicht kommt bei dir der Gedanke, Mensch, wie kann er sie nur vergessen? Wie kann man da von einem guten Leben sprechen, wo die entscheidende Beziehungsebene weggeworfen und außer Acht gelassen wird? Und ist es aber mit Gott und uns Menschen nicht vergleichbar? Hat Gott uns nicht geschaffen und umsorgt, wie diese Frau ihren Sohn, Tag für Tag und Nacht für Nacht? Hat er uns nicht das Leben geschenkt und ermöglicht? Hat er uns nicht bewahrt, dass nichts Schlimmeres passiert ist, als wir mit dem Dreirad gefahren sind und fast in den Bach geflogen? Oder später bei den Schwierigkeiten in der Schule? Hat er es nicht geführt, dass Beziehungsprobleme sich vielleicht nochmal aufgelöst haben? Hat er mich nicht gehalten? Damals auf der Autobahn, als der Fahrer neben mir mich absolut geschnitten hat? Ist er nicht grundsätzlich für mich da? Lässt er nicht das Getreide wachsen und die Früchte? Hat er mich nicht geschaffen und erhalten bis auf diesen Tag und für so etwas Gutes bestimmt? Hat er nicht alles gegeben? Sicher, er musste sich das Essen nicht vom Munde absparen, aber dass er mir Leben und Zukunft gibt, das hat ihm noch mehr gekostet als einen hungrigen Magen. Das hat ihn sein Leben gekostet, nämlich den Tod am Kreuz. Kann ich diese Frau für Gott stehen und dieser junge Mann für uns? Und wo wir als Mensch den, dem wir alles verdanken, ausblenden und liegen lassen, vielleicht für tot erklären, wie können wir da sagen, es sei doch eigentlich ein ganz gutes Leben? Und das, was hier steht, würde nicht auf uns zutreffen. Wer wir auch sind, diese Worte sind allumfassend und gelten. Es gibt eine Sklaverei, aus der wir Befreiung brauchen. Das ist dieses Magnetfeld. Und es gibt eine Schuld, die zu bezahlen ist. Und der Preis steht hier. Es ist der Tod. Römer 7. Ich unglückseliger Mensch. Mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Und dann geht's weiter, die Antwort. Doch, doch. Und dafür danke ich Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Aus unserem unausweichlichen und unentschuldbaren Zustand der Sünde reißt Gott uns selbst heraus. Wir sind viel zu schwach, als dass wir unsere Kompassnadel konstant auf Gott und den Nächsten ausrichten könnten. Wir schaffen das nicht. Das Magnetfeld, das eben noch da ist, ist zu stark. Aber Gott reißt uns heraus aus dieser Macht der Finsternis, so lesen wir in Kolosse 1, und setzt uns in das Reich seines lieben Sohnes. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Wenn wir uns neu bei Jesus festmachen, dann wohnt jemand anders in uns, nämlich Gottes Geist. Und dann haben wir Vergebung für unsere Sünden, die da waren, auch die, die noch kommen. Perfekt sind wir nicht, aber durch Jesus Christus geheiligt. Was für ein Geschenk, was für eine Rettung, was für eine gute Nachricht, was für ein Evangelium. Und das dürfen wir gleich feiern und nochmal nachvollziehen im Brot und Wein des Abendmahls. Amen.